NDR 1 Niedersachsen.
Unterwegs mit Prominenten.
Heute mit Heiner Geißler, dem früheren Bundesminister und CDU-Generalsekretär, von dem, glaube ich, die meisten Hörerinnen und Hörer nicht denken, dass er etwas mit Hannover zu tun hat, sondern ihn eher nach Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz verpflanzen. Aber das wollen wir gleich hier schon verraten. Er ist 2-3 Jahre, Herr Geißler, in Hannover gewesen, als 10-, 11-, 12-Jähriger. Ist das so halbwegs richtig?
So kann man das sagen, ja, ist das richtig.
Das war Anfang der 40er, ne?
Ja, das ist 1939, 1940 sind wir hierher gezogen, Bödecker Straße 2.
Da sind wir gerade.
Ja, es ist, glaube ich, oder 16 ist es jetzt.
Ja, wir suchen nämlich gerade noch, wo es war, weil alles ausgebombt wurde. Mal. Und Sie gar nicht so richtig schon wissen, wo Ihr damaliges Wohnhaus stand, ne?
Ja, doch, aber das ist es jetzt hier.
Ah, Bödecker Straße 16.
16, ja.
Okay.
Ah, da kommt man rein.
Oh, da kommen wir auch rein. Das ist doch gut.
Sollen wir gleich gucken?
Genau. Schauen wir mal. Es ist nämlich ganz schön kalt heute. Und Herr Geißler ist nicht mehr der Jüngste, was die meisten auch wissen. Herr Geißler, darf ich das verraten, dass Sie 87 sind? Ja, ne?
Da wollen wir mal gucken.
Genau.
Ja, ja, das ist es. Ganz klar, eindeutig.
Hier sind wir wenigstens in der Wärme. Das ist doch schon sehr viel angenehmer.
Das unten... Das war die Wohnung.
Hier im Erdgeschoss haben Sie
jetzt
gewohnt?
Jetzt gehen wir mal hier runter.
Okay, jetzt gehen wir Richtung Hinterausgang.
Das ist die, das ist das Haus.
Ja.
Und hier geht es in den Keller runter. Mhm. Das war eigentlich, bei den Luftschutzangriffen waren wir alle hier unten.
Ah ja.
Aha. Nicht wahr? Während Hannover ist ja mehrfach ausgebombt worden. So, ja. Mal gucken, ja.
Okay, gehen wir mal.
Ja, das ist sehr gut. Gehen wir mal hier raus.
Ja, ja, gerne. Das ist jetzt hier der... Heute ist es ein Parkplatz.
Das war früher ein Garten.
Ja.
Und wir haben gewohnt im dritten Stock. Ja, das ist ganz deutlich, das ist es.
Aha.
Aber es ist neu gebaut, weil das Haus ist abgebrannt.
Ach so, das war also ja, nicht das, das Haus.
Ist, ja doch, nicht das Haus.
Ja.
Das ist natürlich ein Neubau. Mhm. Und das Treppenhaus ist praktisch identisch.
Mhm. Und wie haben Sie da gelebt? Großzügig oder Sie waren 5 Kinder, richtig?
Ja, aber also mein ältester Bruder war Jahrgang 19, der war 11 Jahre älter als ich und war Offizier, der war bei der Wehrmacht, der ist im Herbst 1944 in Lothringen gefallen.
Was hat Sie nach Hannover verschlagen? Geboren sind Sie ja in Baden-Württemberg.
Nein, wir sind nach Hannover gekommen, weil mein Vater... war württembergischer Beamter, war Katasteramtschef gewesen.
Oberregierungsrat, ne?
Und war Regierungsrat, war aber Mitglied der Zentrumspartei gewesen und ist von den Nazis ständig verfolgt worden. Ist auch kurz im KZ gewesen, auf dem Heuberg. Jedenfalls haben sie dann unserer Familie nichts getan, weil wir 5 Kinder hatten. Sind aber dauernd strafversetzt worden, von einer Stadt zur anderen. Deswegen habe ich auch nie... sagen wir mal, Schulkameraden gehabt, mit denen ich mich jahrgangsmäßig hätte treffen können. Um dieser ständigen Strafversetzerei zu entgehen, von Oberndorf nach Ravensburg und Ravensburg nach Tuttlingen und was da alles passiert ist, hat sich mein Vater beworben, 1939, 1940, 1940 beim Landesvermessungsamt in Hannover und ist dort, weil er ein fachlich guter Mann war, auch hingekommen, hat sich versetzen lassen und war hier Beamter dann im Landesvermessungsamt. Aber praktisch nur ein halbes Jahr oder ein Jahr. Wir waren aber hier dann in der Bödecker Straße und dann wurde er auch eingezogen. Das war ein Kartograf und ist dann in der Wehrmacht, war Offizier, war Hauptmann der Artillerie, aber war eben ein sehr guter Kartograf und hat dann im Laufe des Krieges eben bei der Wehrmacht auch Karten erstellt. Aber ich war hier mit meiner Mutter und meinen 3 Schwestern. Ich habe eine kleine Schwester gehabt, die war 4 Jahre jünger als ich und 2 andere Schwestern, die waren 6 und 7 Jahre älter.
Ja.
Und die gingen auch hier in die Schule. Beziehungsweise meine älteste Schwester war hier an der, da muss es damals auch schon eine tierärztliche Hochschule oder sowas gegeben haben und da hat die gelernt, war dann technische Assistentin, ärztliche Assistentin, und meine zweitälteste Schwester hat hier das Abitur gemacht.
Wie war das Leben hier Anfang der 40er Jahre? Ihr Vater war Nazi-Gegner, die Familie war katholisch. Sie lebten hier in einem evangelischen Gebiet, in einem Hannover, das auch von den Nazis beherrscht wurde. Wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, es war so, dass für uns, sag mal, das Leben hier in Hannover eher eine Befreiung war gegenüber, sag mal, dieser Nazi-Herrschaft in Württemberg. Die waren einfach radikaler und auch blöder, nicht? Und während in Hannover hier war eine gewisse Liberalität, da haben sie auch meinen Vater als Beamter völlig in Ruhe gelassen. Und wir haben hier gewohnt. Das war eine sehr schöne Wohnung hier in der Bütiger Straße. Und ich bin in die Schule gegangen, dass halt damals ganz andere Mentalität da war. Das habe ich selber auch erfahren. Man war ja beim Jungvolk und wir sind in die Eilenriede und haben unsere Geländespiele gemacht. Und im Dezember 1940, das weiß ich noch genau, oder war es sogar 41, ich weiß es nicht mehr, ich glaube es war 40, da haben die, das Jungvolk hier am Volkesweg unten in der Nähe vom Hauptbahnhof, haben die eine Julfeier gemacht, also
Sonnenwende. Also
Sonnenwende, nicht? Und ja. Natürlich das Kind in der Krippe war da eher der Lächerlichkeit preisgegeben, das muss ich schon sagen. Da waren so ungefähr 300 Pimpfe und Hitlerjungen im Saal, das weiß ich noch. Und der Stammführer, der ging auch in die Leibniz-Schule, war eine Klasse über mir oder zwei Klassen. Der hat dann plötzlich gerufen, mitten in der Schulfeier, wer katholisch ist, soll aufstehen. Ja, gut, da bin ich halt aufgestanden. Und da war ein riesen Krawall und Gejohle. Und da habe ich mich umgedreht, da habe ich auch gewusst, warum. Weil ich war der Einzige, der da stand, nicht? Und ja gut, dann hat er halt ein paar dumme Bemerkungen gemacht. Ich habe mich wieder hingesetzt. Da war er in derselben Schule und wohnte in der Friesenstraße weiter hinten. Zwei Tage später habe ich den abgepasst und der hatte natürlich mir gegenüber. Ich kam vom Land, nicht wahr? War relativ gut genährt und war auch sportlich in der Höhe. Und da hatte die Großstadtpflanze null Chance. Ich habe den so zertrümmert, der hat kein zweites Mal, nicht mal mir gegenüber, eine dumme Frage gestellt.
Da waren Sie 11?
Ja, sowas, ja. Ne? Ja.
Haben Sie sich da schon als gläubiger Katholik gesehen?
Nein, ach was.
Aber Sie waren Ministrant?
Ich war halt Bub. Ja, Ministrant war ich zu Hause in Württemberg gewesen, aber in Hannover nicht hier. Die katholische Kirche war weiter hinten auf der anderen Seite. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die hieß.
Sie sagen zu Hause in Württemberg, das heißt Hannover war für Sie nie zu Hause?
Doch, ja? Doch, für mich schon. Aha. Aber jetzt sagen wir mal nicht in dem Sinne, dass ich da integriert gewesen wäre in die katholische Gemeinde dafür. Das war alles Diaspora. Hm. Es waren relativ wenig Katholiken hier und also ich glaube Elisabethenkirche hieß die. Das war jenseits der Eilenriede auf der anderen Seite, da war die Hohenzollernstraße und in dem Stadtviertel da dahinter, da war auch die Kirche. Gut. Da bin ich zwar immerhin nicht, und, aber ich war da nicht Ministrant.
Okay. Ich denke mal, es ist auch kalt. Und wir frieren so ein bisschen. Wollen wir uns ein bisschen in Bewegung setzen, hier von der Bödeger Straße weg?
Ja, das können wir machen.
In der Lerchenstraße?
Ja, die Lerchenstraße ist das.
Lerchenstraße, da haben Sie auch eine Erinnerung.
Wir hatten, und das war früher ein Garten.
Wo wir jetzt noch sind, hier in der Bödeger Straße.
Ja, und ich hatte ein Luftgewehr. Und ich habe immer, also hier ist die Küche und dann war das Badezimmer und dann kam noch. Und das mittlere Zimmer da, das war mein Zimmer, da habe ich geschlafen. Aha. Und ich hatte ein Luftgewehr und da war ein Birnbaum und da hingen Birnen dran. Und da habe ich mit dem Luftgewehr immer Kugeln reingeschossen. Weil, also so Quatsch hat man halt gemacht. Nicht? Und,
waren Sie ein böser Bube?
War ein böser Bube, ja.
Ich glaube, heute sehen Sie noch viele so. Oder haben Sie viele so gesehen, als Sie CDU und Generalsekretär waren?
Das war halt Lausbubenstreiche. Das Haus jetzt hier gegenüber, das ist nicht zerbombt gewesen. Aha. Das steht so, wie es jetzt ist.
Ja,
und,
ja.
Nur das links daneben.
Das ist jetzt die Lerchen.
Das ist die Lerchenstraße, ist das.
Ja.
Und von da aus sehen wir immer vor in die Eilenriede. Und da bin ich auch als Bub natürlich immer wieder gewesen, mit dem Fahrrad rumgefahren. Hm. wie ich mit dem Fahrrad die ganze Umgebung von Hannover erkundet habe.
War das denn eine richtige Kindheit, kann man sagen? Das waren 2 Jahre ganz gute Kindheit.
Das war eine sehr gute, also für mich das Hannover, die Eilenriede hier und diese Ecke, hat fast den stärksten Eindruck auf meine Jugend gemacht. Und zwar, da lebst du halt mit 11, 12, 13 Jahren.
Wichtiges Alter. Nicht
wahr, ist das die richtige Zeit. Und ich war in der Eilenriede zu Hause, da habe ich jeden Weg gekannt und bin mit dem Fahrrad zum Deister gefahren. Den habe ich auch rauf und bin mit dem Fahrrad nach Hildesheim. Da, auf der anderen Seite im Osten von Hannover gab es den Silbersee, den muss es jetzt noch geben. Es war aber völlig einsam natürlich. Das ist jetzt ein Badesee, habe ich mir sagen lassen. Und da war niemand. Das heißt, das sind ein paar. Und ich bin immer mit Freunden hingefahren.
Dass Ihr Vater Gegner der Nazis war, haben Sie in Ihrer Kindheit gar nicht gemerkt?
Ah doch, ah, ja, natürlich. Das war natürlich, das habe ich schon gemerkt, wenn man da unter Strafe versetzt wird, nicht?
Und das stimmt, klar.
Also in unserer
Aber
letzten,
ich meine, als Sie hier waren, in Hannover, war das irgendwie ein Thema?
Da war das kein Thema. Es war doch ein Thema, war das schon, aber der Vater war ja weg, der war nachher bei der Wehrmacht. Es war mehr ein Thema, der Krieg, nicht? Und ob die wiederkommen. Dann ist mir zum ersten Mal hier in Hannover begegnet, Leute, die mit dem Judenstern rumgelaufen sind. Daran kann ich mich noch erinnern, die Hohenzollernstraße. Und wenn wir da ankamen, da sind die vom Gehsteig runter und sind auf die Straße gegangen. Also das hat mich sehr negativ beeindruckt.
Und oft Angst gehabt bei Fliegerangriffen?
Ja, bei Fliegerangriffen ist ja, also in der Zeit, in der wir hier waren, hat Hannover 2 schwere Luftangriffe gehabt, mit der Folge, dass meine Eltern mich zu meinen Großeltern nach Obendorf geschickt haben. Ich bin dann gar nicht mehr hier gewesen.
Baden-Württemberg.
Ja, in Baden-Württemberg und habe fürchterliche Angst gehabt. Nur wenn dann in den Nachrichten kam, Hannover wurde angegriffen, das hat man ja in den Nachrichten erfahren. Und damals gab es kein Telefon, ich konnte mit meinen Eltern nicht telefonieren. Sondern man musste darauf warten, bis da eine Postkarte kam. Wir leben noch oder irgend sowas. Also das hat mich sehr mitgenommen.
Aber Sie waren hier auch im Luftschutzkeller?
Ich war auch schon. Also ich habe einen großen Angriff habe ich mitgemacht. Und da waren wir unten im Keller. Da unten, da war das Haus aber noch nicht zerstört. Das ist erst beim zweiten Angriff kaputt gegangen. Also es war nicht ganz kaputt. Nicht, das Treppenhaus ist stehen geblieben.
Ja.
Das habe ich ja ganz gut erinnert.
Herr Geisler, bevor wir über Ihren weiteren Lebensweg sprechen und auch über das, was Sie hier noch in Hannover erlebt haben, wir wollen ja nachher noch die schon von Ihnen erwähnte Leibniz-Schule auch aufsuchen, die ja nicht mehr am alten Standort ist, sondern in der Röntgenstraße. Als Sie noch da waren, als Schüler war es in der alten Zeller Heerstraße. Bevor wir all das machen, hätte ich gerne von Ihnen einen Musikwunsch. Was wollen wir spielen?
Ja, was heißt, was wollen wir spielen? Klassische Musik oder Popmusik?
Wie Sie wollen. Ganz nach Ihren Wünschen.
Ja, ich höre sehr gerne die lateinamerikanische Musik, Harry Belafonte, nicht wahr, mit seinen Songs.
Das können, okay.
Sie, können Sie sowas spielen.
Da finden wir was, genau.
Ja. Everything to keep me from sleeping. A lot of sailor boys, they were leaving. And everybody there, they were jumping. To hear the sailor boys in our chorus singing. Adi brown skin girl, stay home and mind baby. Brown skin girl, stay home and mind baby. I'm going away in a sailing boat, and if I don't come back, stay home and mind baby. Now the Americans made an invasion. We thought it was a help to the island. Until they left from here on vacation, they left the native boy home to mind their children. Singing brown skin girl, stay home and mind baby. Brown skin girl, stay home and mind baby. I'm going away in a sailing boat, and if I don't come back, stay home and mind baby. Now I tell you the story about Millie. She made a nice blue-eyed baby. They say she fancied the mother, but the blue-eyed baby ain't no she fodder.
Mm-hmm. Now the Americans all had their pleasure, while the music played to their leisure. And everybody there, they were jumping to hear the sailor boys in our chorus singing. A deep brown skin girl, stay home and mind baby. Brown skin girl, stay home and mind baby. I'm going away in a sailing boat, and if I don't come back, stay home and mind baby. Brown skin girl, stay home and mind baby.
Herr Geisler, wir sitzen jetzt in unserem Auto hier, fahren gleich zu Ihrer früheren Schule, dem neuen Standort, muss man sagen, in der Röntgenstraße, nämlich zur Leibniz-Schule, und wollen noch ein klein bisschen reden. Ich habe eben gesagt, der ältere Herr Heiner Geisler, das hat bei Ihnen so ein bisschen Unwillen ausgelöst. Trotzdem frage ich jetzt nochmal, Sie kennt man ja als taffen Sportsmann. Haben Sie davon noch etwas retten können?
Ja, natürlich, ja gut, aber ich schaffe natürlich die sportlichen Leistungen von früher nicht mehr. Das war mit 87 Jahren, kommen die natürlichen Handicaps dazu. Können nicht mehr so schnell gehen. Das habe ich immer mit meinen Söhnen. Bei uns zu Hause, also in meiner Heimat, da liegen wir auch an einem Berghang oder unten im Tal in den Weinbergen, und da geht es dann hoch zum Wetterkreuz. Da bin ich früher, vor 20 oder 30 Jahren, mit meinen Söhnen immer hochgejoggt. Das kann ich jetzt auch noch machen, aber da brauche ich 20 Minuten länger. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, aber das ist halt so, wenn das 87 sind, dann rennen sie nicht mehr so schnell, wenn sie 40 sind oder 30.
Sie sagen gerade, da sind Weinberge, haben Sie, glaube ich, gerade gesagt.
Ja, weil ich habe selber einen Weinberg.
Darauf wollte ich hinaus, ja.
Ja, ja.
Was reizt Sie daran?
Gar nichts, sondern dass man sieht, wie der, das reizt mich schon. Der Weinstock, der Wein, ist, glaube ich, das interessanteste und schönste Gewächs. Es ist ganz unglaublich, nicht wahr, was da... Wenn aber nur ein Zweigstock stehen bleibt, wenn man den Wein schneidet, jetzt im Frühjahr, was dann aus diesem einen Weinstock wird, das ist ganz unglaublich. Und dass 20 Trauben dranhängen oder 10 Trauben, das ist wirklich, der Weinstock ist eine Wunderpflanze. Und das ist natürlich sehr schön.
Aber Sie dürfen gerne zugeben, dass Sie auch gerne mal einen Schluck trinken.
Ja, natürlich. Warum soll ich das zugeben?
Keine Schande.
Ist klar.
Welchen Wein bevorzugen Sie denn?
Weiß oder rot? Ja, als Bundesminister gehörte der Weinbau zu mir, zum Gesundheitsministerium. Nicht wahr? Weil nach Plutarch der Wein nicht nur ein Lebensmittel ist oder ein Genussmittel, sondern auch eine Arznei. Da habe ich eine Untersuchung in Auftrag gegeben über die gesundheitliche Auswirkung des Weintrinkens. Da wollte ich für die Winzer bei mir zu Hause etwas tun, und konnte man die Pfälzer dazu nicht nehmen für die Untersuchung, weil die wären da immun gewesen. Und wir haben dann 1200 Angestellte der Londoner Stadtverwaltung, also als Experimentiergruppe genommen, und Lebensmittelforscher Marbot hat die dann untersucht. Die haben 3 Jahre lang Wein getrunken und wurden dann verglichen mit denen, die keinen Wein getrunken hatten. Und dann gab es ein wissenschaftliches Ergebnis. Gibt es, glaube ich, ist heute noch eine Bundestagsdrucksache. Und die lautete kurz zusammengefasst: Wer regelmäßig maßvoll Wein trinkt, in der Pfalz ist es ungefähr 1 Liter pro Tag, der hat eine wesentlich höhere Lebenserwartung als alle Abstinenzler. Also das können Sie auch mitnehmen. Ich war für,
sieht man ja an Ihnen.
Naja, gut, es gibt natürlich auch Pfälzer und Schwaben, die starben früher als ich. Nicht?
Wollen wir noch ein klein wenig über Ihre Biografie reden?
Ja,
für
bitte.
Die Hörer, glaube ich, die werden das nicht alle so ganz genau wissen.
Ich bin dann in das Kolleg der Jesuiten nach St. Blasien und habe dort die 3 Jahre, also Obersekunda und der Prima, Oberprima, so hieß es damals, und habe dort das Abitur gemacht.
Wie kam es dazu, zu den Jesuiten ins Kolleg zu gehen?
Ja, weil das eben eine sehr gute Schule war und meine Eltern waren der Auffassung, ich sollte dahin.
Und den Jesuiten sind Sie ja auch noch längere Zeit treu geblieben, richtig?
Ja, ich bin dann in den Orden eingetreten, aber dann mit 23 Jahren wieder raus, weil ich die 3 ewigen Gelübde da nicht halten wollte.
konnte. Vor allen Dingen eins, glaube ich, hat ihr ja, nicht so gefallen.
Also es war nicht die Armut. Und,
Gehorsam, Armut und Keuschheit. Ja, es war nicht die Armut.
Ja, richtig.
Und der Gehorsam hätte ihn noch gerade so, auch nicht so, ne?
Moor hat mir auch nicht so gepasst. Mhm. Also ich verdanke den Jesuiten außerordentlich viel, auch an Charakterbildung, aber vor allem auch an Wissen und Schulung des Denkens. Das ist eine sehr gute Jugend gewesen, die ich da vollbringen konnte. Bin ich auch meinen Eltern dankbar, dass sie mich in dieses Kolleg geschickt haben.
Ja, dann ging es ja weiter noch, die Jesuiten, das war noch weiter etwas, was Sie interessierte. Sie haben Philosophie studiert in München an der Jesuitenhochschule. Und dann kam aber doch eine deutliche Veränderung, nämlich mit dem Studium in Tübingen.
Ich habe deswegen Jura studiert, nicht deswegen, weil ich da besonders darauf erpicht gewesen wäre, sondern das war aus meiner Sicht das kürzeste Studium. Man hat das erste Staatsexamen machen können, nach 7 Semestern. Und deswegen habe ich dieses Studium gewählt, aber habe nicht berücksichtigt, dass eben nach dem Studium noch 3,5 Jahre Referendarzeit kommt. Und deswegen ist ja das Jurastudium insgesamt bis zum zweiten juristischen Staatsexamen, dauert eben dann doch 5, 6 Jahre und gehört damit zu den längeren Studiengängen an der Universität.
Die Politik hat Sie in der Zeit, wir reden jetzt über die 50er Jahre, hat Sie da schon interessiert?
Die Erlebnisse meiner Familie waren mich schon tief geprägt und es waren ja Erlebnisse und Ereignisse, die politisch bedingt waren, negativ durch die Nationalsozialisten. Und deswegen hat auch mein Vater immer gesagt, du musst dich in der Politik betätigen, damit es nie wieder passiert.
Vorschlag, Herr Geißler, bevor wir jetzt auf Ihren weiteren Lebensweg eingehen, der ja im Wesentlichen durch die Politik geprägt war, denke ich, geben wir den Hörern und Hörerinnen noch die Gelegenheit, ein bisschen Luft zu holen und hören wieder eine Musik. Was soll es denn jetzt sein?
Die Aria, eine Goldberg-Variation von Johann Sebastian Bach, das können Sie bringen.
Ja, hören wir erstmal ein bisschen Musik. Unterwegs mit Prominenten. Wir stehen jetzt gerade vor der Leibniz-Schule hier in der Röntgenstraße, der neue Standort.
Jetzt ist schon wieder live hier.
Wir nehmen gerade auf. Herr Geißler, hier sind Sie nicht zur Schule gegangen an diesem Standort, ne? Sondern?
Ja, es ging ja nicht. Da gab es die Schule hier nicht.
Ja. Sie waren an der alten Zeller Heerstraße.
Ich glaube,
richtig?
Gab es die alte Zeller Heerstraße.
Marschieren wir mal rein.
Das hieß aber damals. Das war Leibniz-Gymnasium.
Ja.
Die hatten also sogar in der Nazi-Zeit, hatten die Hannoveraner ein Gymnasium.
Herr Veit, ich frage Sie mal den Schulleiter hier der Leibniz-Schule. Ist das jetzt noch ein Gymnasium oder was bieten Sie hier?
Das ist ein Gymnasium. Das ist es eigentlich schon immer gewesen seit der Gründung. 1874 ist es als Realgymnasium gegründet worden.
Mir war aufgefallen, dass Ihnen gar nicht bewusst ist, dass Sie so einen prominenten Schüler mal vor... Ach, so über den Daumen 70 Jahren hier hatten.
Ja, das wusste ich tatsächlich nicht. Deshalb freue ich mich, dass wir uns hier auf diese Weise kennenlernen.
Ja.
Sie sind ja schon auch eine beeindruckende Person. Und ich freue mich, dass wir das wissen, dass Sie jetzt bei unserer Schule waren. Wahrscheinlich aber nicht so lang, nicht?
Ich war in der Schule 39, 40, 41.
Ja, 3 Jahre.
So ungefähr 3 Jahre, ja, ja. Bin immer zu Fuß von der Bödecker Straße, die Friesenstraße entlang. Aber das ist ja hier viel weiter weg, dieser neue Standort, nicht? Gegenüber dem alten Standort.
Ja, ja, das war, der alte Standort war ja an der Zeller Straße,
das ja, ist dann da,
wo die, ja, wo die Friesenstraße zur Listermeile kommt, also da
richtig, am Weißen Kreuzplatz. Von der Dreifaltigkeitskirche die Friesenstraße entlang und ich bin gerne in die Schule gegangen.
Aber Sie, Herr Geisler, nicht, Sie möchten uns sicher einen Kaffee trinken.
Ich würde gerne einen Kaffee
Sie
trinken.
Auch? Ja. Gerne, ja. Sie
auch? Unterwegs mit Prominenten, mit Heiner Geisler heute zu Gast. Wir gehen durch Hannover und besuchen viele seiner Stätten, an die er sich noch gut erinnern kann, als er hier Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre als 10-, 11-Jähriger, 12-Jähriger gelebt hat mit seinen Eltern und seinen Geschwistern und hier auch zur Schule gegangen ist, in die Leibniz-Schule, in das Leibniz-Gymnasium, wie er betont. Heute sind wir auch in der Schule, aber an einem ganz anderen Standort, denn Herr Veit, der Schulleiter, sitzt hier daneben. Warum befindet sich die Schule denn nicht mehr an der alten Zeller Heerstraße?
Ja, das liegt daran, dass die Schule in dem Bombenangriff von 1943 auf Hannover zerstört worden ist und dann in der Stelle nicht wieder aufgebaut worden ist. Sie ist dann zunächst in verschiedenen Standorten gewesen, zu Gast auch an der Humboldt-Schule, in der Ricarda-Hochschule, im Bonifatiusplatz, ist dann 1954 hier zu diesem Standort Röntgenstraße gekommen und ist dann eröffnet worden, 1954 an den neuen Standort. Das war der erste Schulneubau nach dem Krieg. Und da sind wir heute noch, allerdings steht die Schule jetzt nicht mehr, denn die ist dann vor 2009 völlig neu aufgebaut worden. Wir haben hier ein ganz neues Schulgebäude. Aber der Standort ist seit 1954 hier. Und Herr Geisler ist natürlich dann in die alte Zeller Heerstraße gegangen.
Klar.
Das ist ja gegenüber vom Stadtgefängnis auch gewesen. Das muss da gewesen sein.
Ja, das habe ich nicht in Erinnerung, aber das ist noch
Stadt. Ich habe hier ein Foto, so
sah ja, das darf ich das aus. Mal sehen, ja. Ja, ja, das war die Schule.
Wenn Sie das hier schauen, hier ist die Friesenstraße und da hat der Weiße Kreuzplatz, also an dieser Stelle ist das genau.
Ich sage ja, ich komme ja viel rum und bin fast in jeder halbwegs größeren Stadt auch schon gewesen, habe Vorträge gehalten. Da kommen immer welche, vor allem in Niedersachsen, kommen mal der eine oder andere. Also wenn ich dann sage, als Hannover und so, und dann sage ich, in welche Schule waren Sie? Leibniz-Schule. Dann sagen die meisten, aha, diese Schule ist irgendwie bekannt. Mhm. Nicht also über Hannover hinaus und eben doch bekannt als eine besondere Schule. Oder, aber das war damals schon so. Ich habe mir auch überlegt, warum nun meine Eltern, die von Württemberg kamen, mich gerade in das Leibniz-Gymnasium geschickt haben. Nicht? Und die haben schon Wert darauf gelegt, dass ich halt in eine gute Schule kam. Das war damals schon so und das finde ich aber immer wieder, wenn ich mit Leibniz-Schülern zusammenkomme von früher oder mit anderen, ich war, dass sie das auch so sehen.
Mhm. Ja, das ist ja schön, dass sich der Ruf der Leibniz-Schule weit über Hannover hinaus verbreitet. Ich würde Ihnen auch gerne unser Jahrbuch geben von 2016,
ja, sehr
wenn
Sie
das interessiert.
Ja.
Und hier ein ganz tolles Projekt. Wir haben als ganze Schule einen Film gedreht. Über die Schule Liptap heißt das, er ist ungeschnitten und zeigt die ganze Schule in Aktion. Alle Schüler, alle Lehrer, alle Mitarbeiter haben mitgemacht, das ist ein schönes Projekt gewesen.
Also ich bedanke mich sehr. Nicht?
Schule, den Geist ja unserer Schule, dass wir auf Schulgemeinschaft großen Wert legen und dann eben auch auf guten Unterricht.
Weil wenn ich an Hannover denke, zurückdenke, da spielt die Leibniz-Schule in der Erinnerung eben immer eine große Rolle.
Aber Sie kommen nicht mehr oft nach Hannover, haben Sie mir gesagt.
Nicht mehr so oft. Also wenn ich hier halt einen Vortrag halten soll, nicht? Oder ich habe den Ernst Albrecht gut gekannt, ich habe sehr viele, sagen wir mal, politische Freunde in Hannover, nicht? Die treffe ich natürlich ab und zu
bei Sie anderen Veranstaltungen. Sie haben ja auch Ernst Albrecht unterstützt in der Kanzlerkandidatur gegen Franz Josef Strauß.
Ja, stimmt? Das ist wahr, ja. Da gab es heftige Auseinandersetzungen, das ist richtig. Ich war mit dem Ernst Albrecht wirklich eng befreundet.
Sind Sie eigentlich ein Linker oder ein Rechter?
Ja, wissen Sie, ich will mal Folgendes sagen. Links und rechts ist doch heute kein Kriterium mehr, um einen politischen Standpunkt zu definieren. Links und rechts, das waren die Sitzverhältnisse im vorletzten Jahrhundert. Ich war eher gesäßgeografisch begründet. Ja, die Kommunisten saßen halt im Reichstag auf der linken Seite und die deutschen Nationalen auf der rechten Seite. damit können Sie heute nichts mehr anfangen, überhaupt nichts mehr anfangen, sondern es geht eher darum, ob heute jemand, der für Europa ist oder gegen Europa, ob jemand an morgen denkt oder eben im Vergangenen hängen und kleben bleibt, nicht? Das sind eher Kennzeichen für den politischen Standpunkt.
Aber es gab doch mal eine Zeit, da wurden Sie von jungen Leuten, die sich für Willy Brandt eingesetzt hatten, als ausgemachte Rechter angesehen.
Ja, das war ja Quatsch. Die haben nicht richtig denken können. Wir haben uns für die Menschenrechte eingesetzt und ich war auch nicht gegen Willy Brandt.
Aber Sie haben mal Gollwitzer und Alberts als Sympathisanten des Terrors bezeichnet.
Das kann man aber nicht sagen, nicht wahr? Das ist eine glatte Verleumdung gewesen. Da ging es ja damals um die Auseinandersetzung mit der Bader-Meinhof-Bande. Da gab es halt unterschiedliche Positionen. Nicht? Und es waren die ersten bedeutenden Terroristen, die wir in unserem Land gehabt haben. Und da gab es eben Sympathisanten und es gab Leute, die haben die unterstützt und haben die verharmlost. Und da musste man sich natürlich auseinandersetzen.
Aber waren Sie nicht mal ein Scharfmacher als CDU-Generalsekretär?
Ja, das denken Sie.
Ich frage.
Ja, aber man kann natürlich auch was Falsches fragen, nicht? Nein. Die Auseinandersetzung, die wichtigste Auseinandersetzung damals in den 80er Jahren, war natürlich die Auseinandersetzung um die Nachrüstung, um den NATO-Doppelbeschluss. Und da gab es die Friedensbewegung.
Da haben Sie auch mal was gesagt.
Ja, natürlich, aber das war ja völlig richtig und korrekt, wie heute die damaligen Joschka Fischer und Gerhard Schröder und wer das alles war, Otto Schily, wie die das heute alle genauso sehen. Es ging um die NATO, die Existenz der NATO. Und die wollten damals aus der NATO raus, das war die politische Konzeption. Da wäre die NATO natürlich kaputt gewesen und die Amerikaner wären nicht in einem Europa geblieben, wo die Deutschen nicht mehr dabei wären.
Aber tut es Ihnen nicht heute vielleicht doch leid, dass Sie damals die Friedensbewegung mit der Appeasement-Politik zu Hitlerzeiten in einen Topf geworfen haben?
Ja, es ist eine hektische Reaktion gewesen damals. Der Joschka Fischer sagt es heute genauso. Die haben aber gesagt, weil wir für die NATO waren, die CDU würde ein atomares Auschwitz vorbereiten. Schreien Sie noch ein bisschen Lothar Schily nicht. Und dann habe ich gesagt, haltet mal eure Klappe. Das war eine Replik im Parlament. Ja, ich habe gesagt, haltet mal die Klappe. Aber ich habe gesagt, ihr müsst mal überlegen. Ohne den Pazifismus der 30er Jahre wäre Auschwitz gar nicht möglich gewesen. Das hat ihn natürlich tief getroffen. Das war der richtige Gegenschlag gegen diese unglaubliche Behauptung, die da aufgestellt worden ist.
War das nicht doch ein bisschen demagogisch? So ist es bei mir angekommen damals.
Ja, das kann schon sein. Da waren sie halt bei derselben Garde, die nicht mehr richtig denken konnten. Die konnten ja, was sollten wir denn eigentlich machen? Ja. Wir waren zum Schluss tatsächlich die einzige Partei, die für die NATO eingetreten ist. Und es war ja auch richtig. Und die damaligen Kritiker, wenn wir schon über die Vergangenheit reden, die sind ja der Joschka Fischer, der Gerhard Schröder, Schabing 15 Jahre später an der Spitze der NATO im Kosovo einmarschiert.
Ist der Geißler von damals derselbe, der uns hier jetzt gegenüber sitzt und Attac-Mitglied gewesen ist?
Ja, natürlich. Was diese Frage anbelangt, Einsatz für die Menschenrechte und Schutz der Demokratie, hat sich bei mir die Position überhaupt nicht verändert. Überhaupt nicht verändert.
Ganz andere Frage, Herr Geißler. Können Sie was mit dem Begriff Dickschädel anfangen?
Nein. Also, wenn Sie sich selber damit meinen, von mir aus. Für mich nicht.
Wie ist denn das mit Schlitzohr?
Na, nein. Also, wissen Sie, das sind alles so journalistische Epitheta ornantia, die natürlich deswegen leicht zustande gekommen, weil sich über Personen sich auszulassen viel leichter und einfacher ist, als Sachfragen zu stellen und zu beantworten.
Welches ist denn aus Ihrer Sicht Ihre größte sozialpolitische Leistung als Landes- und Bundesminister?
Ich habe eingeführt das Erziehungsgeld, das ist ja nachher die Ursula von der Leyen hier, die aus Niedersachsen stammt, als Familienministerin weiter ausgebaut hat, das Elterngeld, die Anerkennung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung, und Kündigungsschutz für berufstätige Frauen, die ein Kind bekommen. Das lief unter der Überschrift Erziehungsurlaub zum Beispiel. Das ist von mir initiiert worden in der Zeit, als ich Familienminister war in Bonn damals. Und daran habe ich ja immer weitergearbeitet, vor allem in der CDU auch. Nicht wahr, dass die CDU eine frauenfreundliche Partei geworden ist. Das ist mühsam gewesen, nicht wahr? Weil das ist ja in Gewerkschaften genauso. Die haben keine Frauen in ihren Führungsgremien. Das war bei der CDU natürlich genauso. Und ich habe mich immer sehr dafür eingesetzt, dass sich das ändert.
Unterwegs mit Prominenten. Wir haben heute Heiner Geißler dabei, sind mit ihm durch Hannover gewandert. Viele, Herr Geißler, kennen Sie ja noch als Schlichter für Stuttgart 21, dieses Bahnprojekt. War das eigentlich ein Misserfolg?
In der Schlichtung ist zum ersten Mal sind die Grundsätze für eine unmittelbare Demokratie gezeigt worden. Alle Fakten auf den Tisch, alle Beteiligten an einen Tisch und für alles totale Transparenz. Die Schlichtung ist von der ersten bis zur letzten Minute übers Fernsehen übertragen worden, konnte sich jeder informieren. Und ich habe außerdem dafür gesorgt, dass die Projektgegner vom Land Baden-Württemberg finanziell ausgestattet worden sind, genauso, dass sie in der Lage waren, ihre Sachverständigen, ihre Gutachten zu finanzieren mit 500.000 Euro, die Grünen, die Projektgegner bekommen haben. So, das waren die wichtigsten Voraussetzungen dafür. Die Öffentlichkeit, nicht wahr, dieser ganzen Faktenchecks-Gespräche, hat dazu geführt, dass auch niemand mit Unwahrheiten operieren konnte, weil kam gleich eine halbe Stunde später einer, der ihn widerlegt hat. Und ich habe immer gesagt, ihr könnt ruhig so reden, nicht? So wie ihr im Landtag redet, aber ihr redet euch um Kopf und Kragen, denn da gucken 500.000 Leute zu.
Darf ich die Chance noch wahrnehmen und Sie fragen, wie lebt Heiner Geißler jetzt? Wo, mit wem, was machen Ihre Kinder?
Da kann ich ja wieder einen Roman erzählen. Ich lebe in der Südpfalz, meine Heimat. Das ist mein alter Wahlkreis. Ich war 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert Mitglied des Deutschen Bundestages und arbeite, ich mache Sport, aber gleichzeitig arbeite ich eben auch geistig, schreibe Bücher.
Ich habe gerade was über Luther geschrieben.
Alte Reden, nicht, ja. Also, gut, ich bin 87 Jahre alt, ich kann nicht mehr so zum Wetterkreuz raufrennen wie meine Söhne. Nicht, aber ich bin sonst fit.
Sie haben noch ein Büro. Wir haben Ihre Büroleiterin hier dabei am Tisch. Sie leben noch mit Ihrer Frau zusammen. Richtig?
Ja, wollen Sie jetzt von mir hören, dass ich mehrere Frauen habe?
Nein, das war vielleicht. Ihre Frau lebt noch. Sie können noch froh sein und sich freuen, dass Sie noch mit Ihrer Frau Ihre Tage verbringen. Ihre Söhne sind zum Teil in ihre Fußstapfen getreten, glaube ich, was Bergsteigen angeht.
Haben alle einen ordentlichen Beruf, haben promoviert. Und
einer ist besonders hervorgetreten als Arzt, glaube ich, ne? Krebsspezialist.
Ja gut, ja, der Michael ist ärztlicher Direktor und Professor der Medizin in einer großen Klinik.
Bergsteiger sind Sie alle?
Alle miteinander, ja. Ein Gleitschirmflieger und das bin ich auch noch Ehrenvorsitzender des Südpfälzer Gleitschirmfliegerclubs.
Sie hatten ja mal einen Unfall, ne?
Ja, ich bin aber nicht abgestürzt, sondern ich habe eine Baumlandung gemacht und der Baum, auf dem ich gelandet bin, war ein falscher Baum. Das war nämlich eine Kiefer und die hatte einen Windbruch von einem früheren Sturm. Lothar hieß, glaube ich, mal so ein Sturm, der auch in Niedersachsen gewütet hat. Gut, da war die Krone halb abgebrochen, ich bin auf den Baum geflogen und bin halt mit der Krone runtergefallen, 20 Meter.
Und vollkommen genesen?
ja, sehr gut von dem, ich glaube, besten und berühmtesten Wirbelsäulenchirurgen, dem Professor Harms in Langensteinbach. Und ja, wie Sie sehen, ich laufe noch herum.
Vielleicht als Letztes, was hat das Bergsteigen Ihnen gegeben?
Ja gut, die Berge waren für mich immer eine Leidenschaft. Und das Bergsteigen und das Klettern ist natürlich ein viel schönerer Sport als Tennisspielen. Ich war oder auf der Sandbahn im Stadion im Kreis herumzurennen.
Bergsteigen ist Kunst, haben Sie mal gesagt.
Ja, ich habe gesagt, Fußball ist Handwerk und Tennisspielen ist Maloche oder umgekehrt. Aber Bergsteigen und Gleitschirmfliegen ist eine Kunst. Man muss nämlich mehr haben als körperliche Kondition, die brauchen Sie auch. Sie müssen aber charakterliche Eigenschaften haben. Sie müssen Rücksicht nehmen auf andere. Sie müssen die Natur beobachten können, den Mond, die Sterne, die Sonne, das Wetter richtig beurteilen können. Und Sie müssen mit den technischen Mitteln, mit dem Seil, mit den Karabinern und vielem anderen die Knotentechnik beherrschen. Sie müssen ein Höhenmesser lesen können, einen Kompass und eine Karte angucken können. Das heißt, man muss als Bergsteiger mehr Eigenschaften haben als körperliche Eigenschaften. Und es ist ein Sport, der sich in einer wunderbaren Umgebung vollzieht, meistens wenigstens. Und außerdem ist das Bergsteigen immer was Neues. Auch wenn Sie eine Route klettern, die Sie schon einmal gemacht haben, ist sozusagen das letzte Abenteuer, das es bei uns in der Menschheit gibt. Vielleicht Segeln noch, nicht wahr? Würde vielleicht auch dazugehören.
Was vermissen Sie mehr, die Politik oder das Bergsteigen?
Ich vermisse beides überhaupt nicht. Ich mache ja beides noch.
Wann besteigen Sie denn die nächsten 3000er?
Boah, das weiß ich nicht, 3000er vielleicht nicht. Ich bin dazu inzwischen auch zu bequem geworden. Früher sind wir in die Westalpen, nicht, da ging es auf die 4000er. Da musste man aber morgens um 1 Uhr aufstehen, damit man um 2 Uhr losgehen konnte und ist dann den halben Morgen in der Nacht bis zum Einstieg hochgestiegen, verschwitzt. Und, also das mache ich nicht mehr. Ich gehe ins Hotel in den Dolomiten, stehe um 6 Uhr morgens auf oder um 7 Uhr und bin dann um 9 Uhr an dem Einstieg zu den Felsen, die ich gerade hochklettern will.
Okay, vielen Dank, Herr Geißler.
Bitte schön.
War sehr schön, Sie zu begleiten hier durch Hannover. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen kalt war.
Ja, okay. Natürlich hat es mir Spaß gemacht. Norddeutsche Rundfunk war immer ein guter Partner, auch in der Zeit, in der ich in der Politik war. Wie ich überhaupt mal sagen will, es ist gut, dass wir öffentlich-rechtliches Fernsehen haben. Dass wir die ARD haben und auch das ZDF. Das ist eben doch eine Sicherung dagegen, dass wir in den Medien, in den Kommunikationsmöglichkeiten ausschließlich und allein von ökonomischen Quotenerfolgen abhängig sind, sondern dass auch eine objektive Berichterstattung mehr gewährleistet ist im öffentlich-rechtlichen Bereich als bei den privaten.
Das war unterwegs mit Prominenten, heute mit Heiner Geißler. Ich sage vielen Dank und am Mikrofon war Hans-Jürgen Otte.